Wirtschaft im Osten, der Podcast zur Lage in Ostdeutschland. Fehlende Wertschätzung für Unternehmertum, ein negatives Kapitalismusbild und ausgeprägte Bildungslücken. Das diagnostiziert der Präsident des Unternehmerverbandes Sachsen, Dietrich Enk, gleich hier im Gespräch. Und die Lage der kleinen und mittleren Unternehmen in Sachsen und Ostdeutschland ist nach Einschätzung des Verbandspräsidenten auf einem Tiefpunkt angelangt. Mit der aktuellen Politik geht Enk hart ins Gericht. Die Kosten der Arbeit seien ausgeartet und Politik sei oft zum Selbstzweck geworden. Um als Wirtschaftsnation wieder zukunftsfähig zu werden, müssten althergebrachte Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen auf den Prüfstand. Schließlich, so sagt mir Unternehmerpräsident Enk, sei er vor fast 30 Jahren Unternehmer geworden mit Gedanken an Freiheit und Marktwirtschaft. Ein unerwartet offenes Gespräch, das ich mit ihm geführt habe, über Grundsatzfragen von Haltung, Verantwortung und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ja, herzlich willkommen, Herr Enk. Herzlich willkommen hier bei Wirtschaft im Osten. Schön, dass Sie dabei sind, dass Sie mitmachen. Sie sind langjähriger Präsident des Unternehmerverbandes Sachsen. Und wenn ich das richtig nachgelesen habe, auch seit bald 3 Jahrzehnten ja selbst Unternehmer, Gastronom. Sie haben einen tiefen Einblick in die Lage und in die Befindlichkeit der Ostdeutschen, insbesondere natürlich der sächsischen Unternehmen, guter Blick in die Lage, auf die Lage der Wirtschaft, denn Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland stehen ja vor nie dagewesenen Herausforderungen, muss man sagen. Probleme, Krisen, wir verfolgen das alle. Kriege mittlerweile. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung spricht gerade davon, dass wir im Herbst sogar mit einer Rezession, also nicht nur Nullwachstum, sondern Rezession rechnen müssen. Die Bundesregierung bemüht sich nun endlich, umfangreiche Reformen umzusetzen, um wieder Wachstum zu ermöglichen, auf jeden Fall die Wettbewerbsbedingungen zu verbessern. Kommen wir sicherlich gleich im Laufe des Gesprächs auch noch mal im Einzelnen drauf zurück. Aber wie würden Sie denn die Stimmung unter den kleinen und mittelständischen Betrieben, den KMUs in Sachsen, in Ostdeutschland, im Ostdeutschland so aktuell beschreiben? Wie sehen Sie die Lage?
Ja, vielen Dank, Herr Brinkschulte, für die Einladung in den Podcast. Und ja, die Frage, die zielt natürlich gleich in die Vollen. Zum heutigen Tag muss man wirklich sagen, gerade im Osten und im sächsischen KMU, doch die Stimmung, das sagen auch die Konjunkturberichte und Befragungen der Kollegen der Kammern doch einen Tiefpunkt erreicht. Mich wundert das nicht, weil ich auch selber als Unternehmer, Sie sprachen es an, seit fast 30 Jahren, ich glaube in einem Jahr ist es soweit, doch den absoluten Freiheitsgedanken der Wirtschaft und der Marktwirtschaft und der Selbstverwirklichung verfolgt habe viele Jahre und auch viele Transformationsthemen da auch mitgenommen habe, viele eigene Fehler im Unternehmensaufbau gemacht habe und auch viele Höhen erlebt habe. Und aktuell ist es tatsächlich so, dass diese Stagnation irgendwas dafür zu tun, dass Arbeit sich lohnt für beide Seiten, dass die Sozialsysteme irgendwie wieder in sinnvolle Form kommen und die Kosten, die das auf Arbeit für beide Seiten, Arbeitnehmer, Arbeitgeber auswirkt, zu kommen, das ist halt wirklich ein extremes Thema. Lieferketten-Thematik, Russland-Sanktionen, Energie, das sind natürlich wirklich alles Sachen, die in Gesamtostdeutschland besonders aufschlagen. Die sind aber jetzt auch schon 2-3 Jahre her. Viele haben aus dem produzierenden Gewerbe sich da auch schon andere Wege gesucht. Aber jetzt hakt es natürlich auch wirklich an Auftragslage mitunter und an Absatz. Ja, das kommt schon alles zusammen. Das sind schwierige Momente, weil jetzt im Grunde einfach diese politische Diskussion obendrauf kommt. Und eigentlich ist es keine politische Diskussion, weil hier die Unternehmer einfach eine Politik beobachten, die zum Selbstzweck sich um sich selbst dreht und nicht wirklich Anknüpfungspunkte erkannt werden, dass das, was passiert. Ja.
Das mit dem Selbstzweck, das finde ich ein interessantes Stichwort. Wir hören ja in der Diskussion, ich bin ja auch bei vielen dabei, beobachte das seit Jahren. Was macht Politik da eigentlich falsch? Ist es, dass man nicht versteht, was die Unternehmen für Bedürfnisse haben, was sie brauchen, um ja, erfolgreich wirtschaften zu können? Was ist es eigentlich genau? Wir sprechen ja auch immer über die Rahmenbedingungen. Das ist natürlich auch ein großer Kreis. Steuern, Personalkosten, Abgaben etc. Was ist es eigentlich genau? Oder ist es sozusagen die verschärfte Lage, die sich jetzt entwickelt hat durch die internationalen Veränderungen. Wie nehmen Sie es wahr?
Also diese Fehlentwicklung nehme ich wahr, seit ich mich mit Wirtschaftspolitik befasse. Und das ist jetzt intensiv ein Jahrzehnt, wenn nicht sogar länger, aber auch ein Jahrzehnt in der Verantwortung, auch mit dem Verband. Und da ist es einfach, kann ich wirklich sagen, die allgemein hat die Politik, haben die politisch Verantwortlichen im Bund, auch im Land, in den Kommunen vielleicht weniger ein Stück weit, einfach nicht die Wirtschaft irgendwie nach ihren Bedürfnissen zu fragen, sondern haben einfach zu erkennen, dass Wirtschaft und gerade resilient mittelständische kleine Wirtschaft die Basis der Gesellschaft darstellen, unsere Gesamtsysteme. Das ist die Basis für alles andere. Und das ist wirklich nicht da. Also dieses Basiswissen, dass es so ist, das ist verloren gegangen durch ewigen Wohlstand und ständiges Bergauf. Und da will irgendwie, ob man davon zurück will, ob man sich mehr konzentrieren, ob man bereit ist, Kehrtwenden zu schaffen. Aber die Erkenntnis ist meines Erachtens nicht durchgedrungen, dass wir dieses Gen des Unternehmertums und dessen, der die Verantwortung übernimmt, der sich im Kreis dreht, dass wir das einfach als Basis brauchen, also als Henne und nicht als Ei. Und auch der Henne nicht sagen, wie viele Eier sie legen sollen.
Gutes Bild. Ist es dann sozusagen eine kulturelle, eine mentale Frage, eine Frage des Verständnisses? Ich habe unser Gespräch ein bisschen unter die Überschrift gestellt: KMUs versus Konzerne. Was braucht der Mittelstand, dass man in der Politik auf der Entscheiderebene nicht versteht, was sind die Bedürfnisse der kleinen und mittleren Unternehmen? Was brauchen die, um erfolgreich agieren zu können? Wenn es wird ja immer gesagt in der Diskussion, dass das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Das ist so, gerade wenn man nach Osten guckt. Die meisten Unternehmen sind unter 10 Mitarbeiter. 96, 97% davon in Sachsen, gibt nur wenige große Unternehmen. Von Konzernen kann man ja im Osten ohnehin nur relativ wenig sprechen. Also was ist es da, das mangelnde Verständnis, und wie drückt sich das aus? Also was sind da Ihre Erwartungen?
Also gerade im Osten stelle ich mir die Frage, ich möchte das gar nicht so in Stein meißeln, aber dieses Gedankenspiel hier mal in diesen Podcast schicken. Ich glaube, wir haben tatsächlich eine Prägung, die noch was mit Sozialismus zu tun hat und mit Absicherung und mit in meiner, also ich war 16, als die Mauer fiel, und für mich war der Kapitalismusbegriff extrem negativ geprägt. Und ich habe heutzutage auch am eigenen Leib oft genug die Erfahrung, dass Unternehmertum abgelehnt wird beziehungsweise unter Verdacht steht, sowohl bei Mitarbeitern als auch bei Behörden und. Das ist tatsächlich ein Kernproblem. Ich kann nicht nachvollziehen, ob das deutschlandweit so ist, aber ich denke, es hat ein Stück weit mit unserer Sozialisation zu tun. Und natürlich auch mit einer Bekräftigung, wie sich auch eine verwaltende und Bildungswohlstandsgesellschaft der letzten 30, 40 Jahre gegenüber Unternehmertum sieht. Aber ich werde mitunter direkt mit Elon Musk verglichen.
Ja,
Ne, verstehen Sie, also wenn ich jetzt mit irgendwie einem Verwaltungsdirektor einer öffentlichen Behörde zu tun habe, dann habe ich echt ein Verständnisproblem. Wir müssen immer erstmal die Landkarten abgleichen, um festzustellen, dass wir beide dasselbe wollen und auch denselben Gemeinwohlgedanken haben oder zumindest einen sehr ähnlichen. Aber ich werde aus der Unternehmersicht, bin ich eben nicht der, der früh um 6 aufsteht, um das Frühstück in der Kantine zu machen. Sondern ich bin der, der irgendwie den Euro abgeschafft hat und dafür und ich bin schuld, dass die Bockwurst jetzt 3 € kosten muss oder so, ne? Und das ist so ein bisschen, ich finde, da fehlt einfach wirklich Verständnis und Sensibilität für die eigene Situation, also nicht Verständnis für Unternehmer, ja, sondern in unserer Gesellschaft fehlt das Verständnis, woher komme ich, was sind meine Vorbilder? Und was motiviert mich? Und was hat das möglicherweise mit Unternehmertum oder mit Unternehmen zu tun, die als Basis von Wertschöpfung zur Verfügung stehen? Das ist tatsächlich eine Bildungslücke. Das wird auch nicht behandelt.
Also,
Und
wenn
deswegen
ich.
ist dann diese Verknüpfung, ne, Konzern, Unternehmen, ist alles eins. Und das ist, glaube ich, ein großer Fehler der Bundesrepublik, der Bundeswirtschaftspolitik schon der vielen Jahre vor dem Mauerfall.
Also, wenn ich einen Gedanken hinzufügen darf, ich habe in den letzten, ja, sich nicht 20 Jahren, aber vor allen Dingen jetzt in diesen akuten Krisenjahren in den letzten den Eindruck, dass nicht verstanden wird oder dass darüber geredet wird, wie Steueraufkommen, das ist irgendwie da, das wird verteilt für alle möglichen Ansprüche. Also es gibt ein ausgeprägtes Anspruchsdenken und Verhalten, aber es wird nicht die Frage gestellt und nach meinem Eindruck gibt es darüber auch keine ausreichende öffentliche Debatte. Woher sozusagen die Finanzen kommen, wie sie erwirtschaftet werden müssen, dass es kluge Geschäftsmodelle braucht, dass man sich im Wettbewerb erfolgreich darstellen muss und auch vor allen Dingen auch im internationalen. Und nur, wenn man da erfolgreich ist als Unternehmen, als Unternehmer und mit dazu beiträgt, auch mit guten Mitarbeitern, keine Frage, dass entsprechendes Steueraufkommen zustande kommt, dann kann man auch Geld verteilen. Aber dieser Mechanismus, was braucht es, was braucht eine Gesellschaft, um so wirtschaftlich erfolgreich zu sein, das ist nach meinem Eindruck sozusagen großes Defizit. Wenn man es wohlwollend formulieren wollte, könnte man sagen Dilemma, aber es ist eigentlich viel schlimmer. Und jetzt merken wir, glaube ich, alle und auch die Politik, dass es ein Ja, dass es also in dieser Wirtschaftskrise, dass sich da was drehen muss. Ist es auch das, was Sie meinen, was ich sozusagen als Blick, als Verhalten, als Einstellung, als Einstellung auch auf Verwaltung überträgt, wenn Sie da von einem Verwaltungsdirektor sprechen? Schönes Beispiel, was Sie ja eben angedeutet haben.
Ich blicke gar nicht auf den Verwaltungsdirektor, sondern ich stelle mir die Frage, warum einfachste Dienstleistungen ich in Deutschland und im Osten nicht mehr wahrnehme. Warum also wirklich, gerade in Sachsen ist ja hat ja viele kleine Städte, ne? Unter 5.000 Einwohner, alle noch mit Stadtrecht belegt, alle mit einer extremen Hochkultur versehen, mit Kirchgemeinden, mit Gemeinderäten, alles was dazugehört. Das eine oder andere hat ein größeres Gewerbegebiet, gerade Richtung Westsachsen, Verbindungen in die Wirtschaft und in die. Da wird es dann auch schon schwierig, wenn es den Konzernen schlecht geht. Aber die einfache Dienstleistung beschränkt sich auf den Dönerladen auf dem Marktplatz. Die Tradition geht verloren. Fahren Sie mal nach Schmölln, okay, das ist jetzt, glaube ich, Thüringen. Und essen Sie dort Mutzbraten. Das kann ich ja als sächsischer Präsident, kann ich ja sagen, die Thüringer haben noch nicht mal ein Mutzbratenlokal mehr in Schmölln. Da muss ich nicht so mit dem Finger auf unser eigenes Land zeigen. Also diese, auch heute im Deutschlandfunk gab es oder bei NDR, habe ich, glaube ich, eine Diskussion über Förderprogramme für Landgasthöfe gehört. Es ist schlichtweg nicht finanzierbar. Die Arbeit ist so teuer geworden. Und wir reden von Handwerk, in Gastronomie beispielsweise. Ich kann in Delitzsch noch nicht mal auf den Bahnhof pinkeln gehen. Zwickau, fahren Sie mal mit dem Zug nach Zwickau. Die S-Bahn-Strecke ist wunderbar, die Anbindung ist gar nicht schlecht. Ja, dort steht ein VW-Werk immer noch. Und in all den 20 Jahren, wo das alles aktiv ist und am Blühen war, sind wir nicht in der Lage, eine Infrastruktur zu schaffen, die über einen Backshop, der 18 Uhr schließt, hinausgeht. Das ist für mich eine Verwahrlosung. Und die hat damit zu tun, dass sich Arbeit und selbstständige Arbeit nicht lohnt und es dafür einfach auch kein Zweck gibt. Ich habe Beispiele im ländlichen Raum, da werden kleine Pferdehöfe plattgeprüft vom Finanzamt und die geringfügig verdiente selbstständige Person, die den Pferdehof betreibt, landet dann im Schulbetrieb irgendwann. Brauchen wir auch Quereinsteiger in den Schulen. Aber wie kann denn ein System, eine private Organisation zerstören oder zumindest an den Rand des Nervenzusammenbruchs der Verwaltungsfähigkeit eines normalen Handwerkers bringen, um dann die in den Staatsdienst aufzunehmen? Verstehen Sie, das ist für mich so eine Umkehr. Also ist das jetzt schon Fachkräfterekrutierung aus dem Handwerk oder um was ringen wir eigentlich? Wenn Sie Ärzte hören, selbstständige Ärzte, Kliniken, die finden keine Nachfolgerschaften mehr. Es wäre nicht, ja, weil einfach die Leute haben gar keinen, also selbst die eigenen Kinder der berühmtesten Orthopäden und, wollen die Praxen ihrer Eltern nicht übernehmen, sondern bleiben lieber im Klinikdienst und hoffen da auf 30 Stunden zu kommen. Also Arbeit muss sich natürlich lohnen und der Respekt vor selbst erwirtschaftetem freiem Leben, diese klare Grenze, diese Würde, die man sich da gibt, die halte ich tatsächlich für zerbrochen in der Gesellschaft. Das ist sehr schwierig und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen fatalistisch, aber es ist ich bin in Portugal, ich bin in Spanien, ich bin in Griechenland und genieße dort Kultur und da gibt es vielleicht muss ich die Zugtür selber öffnen. Bei uns steht der ICE, wenn die Mechanik nicht funktioniert. Ja? Und weil sie händisch ist das alles nicht mehr erlaubt, es muss alles irgendwie durch tausend Regularien durch. Und dieses ganz normale manuelle analoge Leben, dass das noch funktioniert, dass sich jemand auf einem Bahnhof in einer Kleinstadt noch eine Fahrkarte kaufen kann, das funktioniert in Spanien und in Deutschland undenkbar. Wir grenzen damit Alte aus und, ne? Also das sind wird da immer über Fortschritt, KI und da kann man über alles Mögliche reden und das sind sicherlich auch recht, aber es geht doch darum, einfacher Respekt vor einfacher Arbeit und die auch unkompliziert ermöglichen mit einfachen Gesetzen oder mit einfachen Regularien und nicht mit Überfrachtung. Also in die Selbstständigkeit zu gehen, ist rein intellektuell für viele gar nicht mehr erfassbar vor Verwaltungsangst. Ja, ich habe ja viele junge Mitarbeiter, die auch irgendwie irgendwann mal mein Unternehmen verlassen haben, ausgebildete Köche, Restaurantleute und mir fällt nur ein Pärchen in 30 Jahren ein, die selber Mitarbeiter eingestellt haben in einem Restaurant. Alle anderen machen so eine Freelancer oder ich bin alleine mit meinem Foodtruck-Geschichten oder ich berate Unternehmen für irgendwas und so. Aber ja nicht die Verantwortung für sozialversicherungspflichtige Angestellte. Es bilden sich da riesige Schattennetzwerke irgendwelcher Freelancer, die miteinander große Projekte wuppen. Aber der Aufwuchs tradierter Wirtschaft im Handwerk, in der Dienstleistung, redet jetzt nicht von Start-up-Geschichten und, die auch ihre Berechtigung und Wichtigkeit haben, aber resiliente, tradierte Wirtschaft in Gemeinde, in Kommune mit der Einflussnahme, der ist unterbrochen. Und das meines Erachtens auf längere Sicht.
Also wenn wir dieses Bild nochmal bemühen, der Mittelstand, die KMUs, der Mittelstand, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, dann ist, wenn ich Ihnen aufmerksam zuhöre, was ich natürlich tue, dann ist dieses Rückgrat nicht nur brüchig, dann ist es in Auflösung.
Ja, also ich glaube, das wechselt gerade die Spezies. Oder wir sind irgendwie vom aufrechten Gang, dieses Bild, ne? auf dem Weg zu was anderem, zu irgendwas, was fliegen kann oder so.
Naja, das passt ja im übertragenen Sinne ein bisschen auf der Metaebene in das Bild der deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute, die die Zukunft gar nicht rosig sehen, sondern da passt ja dann das Bild, Deutschland liegt am Boden. Soweit wollen wir jetzt nicht gehen, aber für die dritterfolgreichste Wirtschaftsnation der Welt, die Deutschland, man muss ja sagen, war oder sich anstrengen muss, es noch zu sein, muss was passieren. Ich will, weil wir hier über Wirtschaftspolitik, aber vor allen Dingen eben auch über die Frage sprechen, was brauchen Unternehmen? Und natürlich das auch nochmal verknüpfen mit der aktuellen öffentlichen Debatte und den Forderungen aus der Wirtschaft auch an die Politik. Also Energiepreise, dass die so in die Höhe geschossen sind, das ist nach meinem Eindruck, hat das mehrere Gründe. Das ist nicht eindimensional, aber das Steueraufkommen, die Abgaben, das ist höher geworden. Nicht umsonst gibt es natürlich die Debatte, wie steuern wir da um? Wie können wir zumindest Erhöhungen stoppen, besser noch Abgaben reduzieren? Das möchte ich mit der Frage verbinden, was brauchen da die Unternehmen? Also weniger Steuern, weniger Abgaben, niedrigere Energiepreise sowieso. Das betrifft ja auch Verbraucher, es betrifft ihre Mitarbeiter, es betrifft uns alle, auch im privaten Bereich. Also was ist aus Ihrer Sicht da am dringendsten? Gibt es da etwas, was Ihnen und auch den Unternehmen, die Sie als Unternehmerpräsident vertreten, besonders wichtig ist?
Das ist mir total egal, was da zuerst oder zu wenig. Es ist auf alle Fälle schon wieder vertan. Es passiert einfach gar nichts. Wir sind bei über 50% Kosten. Ich habe jetzt mal verschiedene Rechenmodelle mir wieder angeschaut, wegen einem Geschäftsführer im Unternehmen, der ein bisschen mehr haben will. Das kann man ja gleich wieder lassen. Ja? Also die Kosten der Arbeit sind ausgeartet. Sie sind für Mittelstand und KMU ausgeartet. Von der Industrie will ich nicht reden. Und die müssen runter, ob das an der Steuer passiert, an der Sozialabgabe oder, aber die müssen um mindestens 30% gesenkt werden. Damit wir überhaupt, das ist sehr viel. Aber ich selber kann für Bauvorhaben und einfache Dienstleistungsverträge nicht freigeben, weil ich überlege, wann ich das lieber selber mache. Ja, die Entrümpelung oder. Ja, weil ich viele Preise gar nicht mehr im Verhältnis sehe. Und da verstehe ich natürlich auch die Unternehmer. Ja, ich selber versuche auch irgendwie effizient zu sein, und irgendwie trotzdem meinen Kunden ein Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Aber wir sind zwischen Inflation und Kosten der Arbeit einfach in eine Situation gekommen und es wird nicht erkannt. Also es wird einfach nicht erkannt. Wir haben ja den totalen, ich meine, die Gewerkschaften in Deutschland haben wahnsinnig viel erreicht die letzten Jahrzehnte. Das ist doch herzlichen Glückwunsch. Und jetzt machen sie gerade den Fehler ihres Lebens. Ja, weil jetzt buhen sie den Kanzler aus, der einfach nur die Wahrheit sagt. Und denken, dass das irgendwie, das ist doch dieselbe Besitzstandswahrung, die ich zu Eingangs unseres Podcasts ausgesprochen habe. Es geht nur noch um sich selbst. Es muss jetzt noch für mich reichen. Und dann kommt er statt gebrochenem Rückgrat oder so, kann man einfach sagen, rette sich, wer kann. Und das findet ja auf allen Ebenen statt. Die einen wollen noch irgendwelche Zustände erhalten, weil sie gar keine Ahnung haben von dem, was alles wegbricht. Und was alles nicht mehr finanzierbar erscheint. Und am Ende löst sich ja eine Macht auf. Also die Macht der eigenen Freiheit gibt man aus der Hand. Gibt diese Gesellschaft aus der Hand, sich selber zu verteidigen, sich selber wirtschaftspolitisch und sozial und in ihrem Glauben aufzustellen und zu sagen, was ist unser Kodex, wie wollen wir leben? Das geben wir aus der Hand durch die Schwäche, weil wenn wir in die Hände von anderen Volkswirtschaften geraten, und was passiert da gerade mit der Diskussion in Zwickau, dann, dann ist das doch die logische Folge, dass wir auch ein anderes Bildungssystem bekommen, eine andere Orientierung und, und. Also wir geben unsere Freiheit ab. Das ist eigentlich, und die Freiheit ist das, was mich grundmotiviert hat, meine Arbeit zu machen und mich zu entwickeln beruflich und Arbeitsplätze zu schaffen und so. Also genauso habe ich es verstanden und genauso habe ich es auch wirklich genossen in meiner Jugendlichkeit. Aber jetzt wird da Zwang draus, ne? Und Überlebenskampf. Und man muss sich wirklich orientieren und das kann auch. Ein Unternehmer in Sachsen kennt seinen Markt, kennt seinen Wert, aber er kann. Es gibt eine riesige Schattenwirtschaft bereits an Schwarzarbeit und man konzentriert sich auf die Unternehmen, wo man immer noch was kriegen kann. Also für mich ist Politik völlig unwirksam, komplett unwirksam. Und die sollten ja diese Antworten liefern, wie die sie mir eingangs zu dieser Frage gestellt haben. Was ist dringend? Was können wir machen? Was ist mit den Steuern? Was ist was? Aber die erste Überlegung, die Politik hat, ist, die Staatsquote erstmal den Teil voll zu bekommen, auf Biegen und Brechen und nicht auf Tatsächlichkeit. Und von daher halte ich das wirklich für ein regelrechtes Kulturproblem. Und hier setzt ein größerer Wandel ein, als dass irgendwie Wirtschaft ein bisschen runtergeht. Und ich meine, wenn man jetzt auf irgendwelchen Jubiläumsfesten ist, ja, beispielsweise die SAB 30 plus hatte die jetzt Geburtstag, 650 Mitarbeiter. Welche Perspektive hat denn eine Fördermittelbank? Also welche Perspektive bietet auch eine KI? Was bedeutet das für Arbeitsplätze? Und wie flexibel ist ein Angestellter, wie ausgebildet und wie kulturell positiv eingestellt, wie seiner Familie und seiner Heimat verbunden ist ein Bankmitarbeiter, der in einem Jahr ersetzbar ist durch KI als Sachbearbeiter und dann vielleicht in ein produzierendes oder in ein Dienstleistungsgewerbe und. Die ganzen Jungs und Mädels, die da aus Zwickau raus müssen. Die haben alle irgendwie wahrscheinlich 1,5 Jahre Luft mit ihren Abfindungen und gehen definitiv nicht oder ich kenne keine Rückkehrer in Mittelstandsbetriebe bisher. Obwohl da auch Verträge auslaufen, Zeitarbeitsverträge und. Aber die da in Westsachsen, da selber Projekte laufen, da gibt es nach wie vor der Gartenbaubetrieb, der Tiefbauer und. Die finden einfach keine Leute, die bereit sind, diese Arbeit zu machen, diese vermeintlich einfache Arbeit. Die sind, ich will das in diesem Spezialisten-Podcast durchaus so krass sagen, verseucht von industrieller Struktur.
Beides starke Stichworte. Spezialisten-Podcast, da würde ich ja mitgehen. Bei dem zweiten stellen sich für mich viele Fragen, unter anderem die. Also, das ist ein sehr kritisches, ein, man kann auch sagen, defätistisches Bild, was Sie zeichnen. Ich kann vieles davon total nachvollziehen. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass ich das höre, nicht von Ihnen, auch von einigen anderen. Aber die Frage, sieht man das in Ihrer Unternehmerschaft ähnlich? Also die Frage, dass Politik nichts bewegt, um sich selbst kreist, dass die ja Dinge, die angegangen werden müssen, über die ja öffentlich unfassbar, ist ja ein Riesenhype, wie darüber diskutiert wird. Also Reformen, Sozialabgaben, Rente neu aufstellen, Pflege neu aufstellen, Geld sparen, um Mittel frei zu kriegen oder zumindest nicht noch weitere Verpflichtungen zu haben. Muss alles finanziert werden. Bin auch sehr gespannt, wie man mit den Reformpaketen dann auch Wahlen gewinnen will, wenn man den Leuten damit sagt, Reformen müssen sein. Ich glaube, wenn man erklärt, warum die notwendig sind oder noch mehr und noch besser erklärt, dann gehen da, glaube ich, auch viele mit. Aber es bedeutet natürlich für alle, vor allen Dingen für viele Wählerinnen und Wähler, wird es teurer. Und da bin ich auch sehr gespannt. Aber anderes Thema. Also ein sehr kritisches, defätistisches Bild. Meine Frage, sieht man das in Ihrem Umfeld, in Ihrer Unternehmerschaft ähnlich? Oder wie sieht man da, wenn ich Sie jetzt sozusagen mit der Brille des Unternehmerpräsidenten frage?
Ja, der Unternehmerverband Sachsen ist ja eine kleine Ausgabe eines Lobbyismusverbandes. Also ich bin bemüht um gute Kontakte zu den Amtsträgern in der Politik, in der Wirtschaftspolitik und um einfach für Mitgliedsbetriebe und Mitgliedsunternehmern wirklich ganz konkrete verbindende Hilfe in die Staatskanzlei und zu kommunalen Betrieben und Behörden herzustellen. Das heißt, wir sind eben keine Protestbewegung. Dazu werde ich natürlich regelmäßig seit Beginn der vielen Krisen oder Beginn meiner Amtszeit werde ich da natürlich zu motiviert, ne? Dass ich mich also vom Bauernprotest bis zum alles, was man da alle 3 Monate aufploppt und protestwürdig erscheint, dass wir da dabei sind. Aber wir werden höchstwahrscheinlich auch in der nächsten Zeit als Verband nicht mit einer gelben Weste dastehen. Diese Kultur haben wir ja in Deutschland auch irgendwie gar nicht. Es gibt so ein paar Empörte, die da irgendwie ganz lautstark sind. Nein, im Unternehmerverband sind wir tatsächlich auf der Suche, unsere unternehmerische Freiheit, unsere wirtschaftliche Freiheit und die Freiheiten, die wir nicht nur liebgewonnen haben, sondern die wir auch einfach als absolut notwendig sehen, für unsere Kinder zu verteidigen und da weiterzugehen. Also dieses Progressive ist glaube ich, nicht zu nehmen. Mhm. Aber die Verbindung in die wirtschaftliche Realität und das, wofür dieser Mittelstand bezahlen soll, mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die ist katastrophal abgebrochen. Also mit der Verbindung meine ich jetzt nicht eine Kommunikation, sondern mit der Verbindung meine ich, was ich eingangs auch versuchte zu beschreiben, hier kapiert man einfach nicht, wen man überfordert, in welcher Realität man steht. Dieses berühmte, wer bestellt, muss bezahlen und was es da immer aus dem Handwerk auch für Kommentare gibt, diese Logik, ich habe keine aktuellen Zahlen, ich hatte neulich ein bisschen was gehört von Abwanderung von Fachkräften und auch von Unternehmen und kleinen Unternehmen und potenziellen Unternehmern aus Deutschland. Wegen der Rahmenbedingungen, wegen der Wertschätzung. Das ist wirklich schwierig und da bin ich jetzt nicht. Was bedeutet eigentlich defätistisch konkret oder wie verstehen Sie das? Helfen Sie mir da mal kurz.
Ja, also ich würde es mal überspitzt sagen: Schwarzmalerei. Es ist ja. Also das ist deshalb ein falscher Begriff, weil Sie ja nachvollziehbar beschreiben, was alles schiefläuft. Und also mich erinnert, was Sie beschreiben, an einen Begriff, den ich als im Westen Aufgewachsener in den 70er und 80er, Anfang der 80er Jahre, ein Begriff, den Helmut Kohl damals geprägt hat, als der westdeutsche Bundeskanzler, der hat Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre von einer geistig-moralischen Wende in Westdeutschland gesprochen. Damit zeichnete er damals, das passt jetzt nicht auf unsere Problembeschreibung, aber der zeichnete damals sozusagen ein Bild, ein eher konservatives, einer westdeutschen Gesellschaft. Das haben wir natürlich als junge Leute abgelehnt und haben ihn dafür verteufelt. Aber ich sage das deshalb, weil ich raushöre, und ich nehme es ein Stück weit auch selbst so wahr, dass es sozusagen eine Wende braucht in Deutschland, dass wir hier die Hacken zusammenknallen und gucken, wie man das Land wieder besser zum Laufen bringt und jeder seinen Beitrag leistet. Also ganz einfaches Beispiel, ich bin öfter in Polen unterwegs, privat, treffe da aber auch junge Unternehmer und da ist ein Klima von Aufbruch, von Bewegung, von Aktivität, von Lust am Unternehmertum. Sie haben von Spanien gesprochen. Also das nehme ich hier nicht so wahr, außer in Teilbereichen. Ne? Also im Startup-Bereich, da werden tolle Sachen entwickelt, die das Land braucht dringend. Aber insgesamt ein Klima, gerade, also da muss ich Ihnen auch zustimmen, auch meine persönliche Erfahrung, wenn man mit Verwaltung zu tun hat, dann trifft man nicht auf Möglichmacher und Ermöglicher, ohne den einzelnen Mitarbeitern dazu nahe zu treten, gibt es ja auch gute dabei, sondern man wird erstmal geguckt, was muss hier eigentlich reguliert und geregelt werden.
Ja, das ist wieder dieser Selbstzweck.
Ja.
Und der ist anonymisiert, das hat Hannah Arendt schon gesagt, dass das der Todfeind der Demokratie ist, ist eine anonymisierte Bürokratie, sage ich mal, gebe ich mal sinngemäß wieder. Weil das ist genau das, da baut sich wieder dieses Selbstzweckthema auf und es ist nicht kritikfähig. Ich kann niemanden zur Rechenschaft ziehen. Verstehen Sie, auf was ich hinaus will?
Also, ja.
Das hat mit Schwarzmalerei gar nichts zu tun, sondern das ist einfach nur dämlich und traurig für unser Land. Wir haben ja eine Sprache gelernt und wir haben ja auch Namen bekommen. Aber wir sind, ich habe wirklich eine Viertelstunde, bevor Sie angerufen haben, habe ich eine E-Mail bekommen, an 8 Leute weiterverteilt von einem technischen Direktor einer Leipziger Einrichtung, dass meine Lieferanten zu häufig in seiner Einfahrt sind. Also er hätte mich auch mal anrufen können, ne? Und dann hätten wir mal geguckt, wann das Problem auftaucht. Und ne? So. Aber wir gehen immer gleich auf die Barrikaden und sichern unseren Glauben damit unseren Machtbereich und unser Habitat abzusichern. Ne? Und haben eigentlich diese Kultur des Miteinanders, ja, ein städtischer Eigenbetrieb, ich ein eingemieteter Dienstleister. Ja? Wer ist denn jetzt besser, wer ist jetzt schlechter oder wer hat eine Priorität? Oder sind diese Fragen sowieso alle Quatsch? Und das ist die ganz einfache Arbeitsebene. Und das zieht sich bis nach oben durch. Mhm. Respekt eben auch vor, wenn man einfach sieht, die Wertigkeit in der Bildung. Ja? Was investieren wir in Exzellenz und bin happy über den Hochschulstandort in Sachsen oder die Hochschulstandorte. Wird eine gute Arbeit gemacht. Aber wie gleichberechtigt gehen wir mit Handwerk, mit beruflicher Bildung um? Wie sinnvoll? Wann läuft denn eigentlich schon unsere Gesellschaft auseinander? In der 4. Klasse, wenn selektiert wird? Das ist für mich als ostdeutsch sozialisierter schwer zu verstehen gewesen, jahrelang, warum man dieses offensichtlich völlig falsches System der Elitenstruktur. Mir sagte neulich ein Adjutant aus Frankreich, dass in Frankreich irgendwie die Abiturquote bei über 80% liegt, aber das Abitur taugt nichts mehr. Mhm. War vielleicht auch sehr spontan gesprochen, aber es war ein solventer junger Mann, der sich mit dem Thema auskannte in der Hochschule. Also das ist halt so, das ist zum Beispiel für mich ein ganz wichtiger Aspekt, weil ich rede ja vom Fundament unserer Gesellschaft. Wie kommen wir miteinander klar? Und wie kann man das dann nach oben skalieren? Ja. Wer ist das eigentlich, wer politische Führung macht? Oder Parteikarriere? Ich hatte vor einem Jahr so ein Frühstücksbrunch mit Frau Konnemann als Wirtschaftspolitikerin, kam die aus Berlin mal vorbei. Ich habe begrüßt und es saßen aus ganz Sachsen zusammengetrommelt junge CDU-Nachwuchspolitiker im Raum. Hätten alle meine Kinder sein können. Ich fand die alle ein bisschen blass. Ich habe da mit dem einen oder anderen gesprochen und die waren mehr interessiert, sich über die Marmelade, die auf dem Tisch stand, zu unterhalten, als über die Chance, die man nutzen möchte, wenn man mit Frau Konnemann zusammenkommt. Und die haben, also mich hat das eher erschreckt, weil da haben, ich will das nicht allen unterstellen, aber ein Großteil von denen hat einfach eine Idee im Kopf, wie das jetzt für sie funktioniert, nachzurücken.
Parteikarriere.
Parteikarriere zu machen, ohne an eine wirkliche eigene Entfaltung im Beruflichen nachzudenken. Und genauso sieht es in meinen Augen auch jetzt schon vielfach aus in der Realität der Politik. Und das kommt natürlich, da ist natürlich gerade in der frühkindlichen und in der frühen Jugend, ist der Hand, kann man stolz sein als Handwerker, als Dienstleister? Ist das eine verfolgenswerte Karriere? Gibt es da auch, sagt das Finanzamt, schön, dass Sie sich angesiedelt haben bei uns. Toll. Können wir Sie beraten, damit das gut läuft für Sie? Ja. Oder ist es eben so, dass wir da echt den Fehler machen, nach so Friendly Fire, ne, auf uns selbst zu schießen und dann aber von Resilienz reden?
Das
Das
wäre schon,
ist, ja, bitte, Herr
das
Schäfer,
wäre Herr
entschuldige.
Eng schon, das wäre fast schon ein Schlusswort, ein Resümee, aber ich will Sie noch nicht ganz entlassen. Ich habe das mit dem Helmut Kohl deshalb angesprochen, weil mir, also ich verstehe so, und da würde ich persönlich auch auf jeden Fall mitgehen, es braucht sozusagen eine Mentalitätswende im Land, um Dinge wieder voranzubringen, möglich zu machen und das auch möglichst schnell. So verstehe ich ihr Plädoyer. Nur habe ich mir ganz viele Detailfragen hier noch aufgeschrieben, die wir hätten besprechen können, die aber gar nicht in unser Gespräch passen, weil es um was anderes geht, nämlich und das haben Sie sehr ausführlich beschrieben, um was Grundsätzliches. Es geht um, so verstehe ich das, oder habe ich Ihnen zugehört. Es geht um die Haltung, um die Frage, wie geht das in dem Land weiter, wer übernimmt welche Verantwortung und wie organisieren wir, dass Wirtschaft erfolgreich arbeiten kann. Und das ist für mich so der rote Faden und auch ein Stück weit ergebnisoffen, weil jetzt daran gearbeitet werden muss und wir jetzt beobachten können, was die verschiedenen politischen Ebenen machen und was auch die Bundesregierung in den nächsten Wochen und Monaten, man kann eigentlich nur sagen, für das Land hoffentlich voranbringt. Aber die Frage, wie wollen wir leben, wie wollen wir wirtschaften und wer will welchen Beitrag leisten, ich glaube, das braucht mehr Akzent in der öffentlichen Debatte. Die Debatte kommt mir zu kurz. Die richtigen Fragen, die Sie stellen, die sehe ich in der öffentlichen Debatte auch, ja, viel zu selten.
Was brauchen wir denn nicht? Denken wir mal darüber nach. Wir brauchen alles, was wir nicht brauchen, müssten wir in der Lage sein, abzuschaffen und dafür die Kosten einzusparen. Nicht mehr Steuern, sondern weniger Ausgaben. In der Verwaltung, in der Politik, also die Staatsquote einfach radikal runterprügeln. Da doch erstmal anfangen, dieses Maß an Normalität sich irgendwo am Horizont wieder zurückzuholen. Aber nein, wenn wir sagen, wir machen KI oder wir wollen irgendwie digitalisieren in Deutschland, dann gründen wir ein neues Ministerium. Und das alte für Steintafeln klopfen, das lassen wir trotzdem stehen. Es geht ja irgendwann in Rente. Müssen wir bloß noch 30 Jahre bezahlen. Ich denke, dass das leider auch eine Kultur des Wegsehens in unserer Politik ist. Und was wir wirklich brauchen, ist, dass wir einfach einfachste Mathematik lernen und eben nur das ausgeben, was wir haben, weitestgehend. Und auch unsere sozialen Gerechtigkeitsbegriffe, das wird ja auch immer wieder diskutiert. Ja. Also, wer und was ist Bedürftigkeit? Haben wir das als Gesellschaft noch drauf? Wissen wir das noch? Ich hatte neulich ein Gespräch mit mit Herrn Günther von den Grünen aus Sachsen, ne?
Der ehemalige Umweltminister,
Der
ne?
ehemalige Umweltminister und stellvertretende Ministerpräsident, ja. Und er sprach eine Initiative an, wonach jungen Frauen, die selbstständig sind, dass die ja im Grunde wirklich dastehen und keinen Mutterschutz haben oder keinen Ausgleich, ja sogar in der Krankenversicherung eine Thematik haben und dass das ja im Sinne der Chancengleichheit angegangen werden müsste. Ja, da sprechen Sie mir natürlich aus dem Herz, genau das sind meine Anliegen. Aber wir gehen jetzt schon wieder diesen alten politischen Weg. Was haben die? Also wir vergleichen das jetzt vielleicht mit einer Hochschullehrerin oder einer Angestellten, einem anderen Angestellten im öffentlichen Dienst. Aber wie ist denn unsere Wirtschaft entstanden? Wie sind denn unsere Familien? Also wie sah das alles noch vor 50 Jahren aus oder vor 70 Jahren, als die Grundlagen geschaffen wurden, auf denen wir jetzt agieren und die uns jetzt mitunter auch hemmen? Deswegen klingt das toll, dass es Chancengleichheit ist. Aber das zu regulieren, indem man den nächsten Steuertopf aufmacht, dann ist es doch interessanter, auch über die Versicherung nachzudenken, da Richtlinien strenger zu diskutieren und einfach in der Vorbereitung, in der Planung, in der Gleichbehandlung von selbstständiger Arbeit und nicht selbstständiger Arbeit, auch in der Erziehung und in der Bildung und in der beruflichen Qualifizierung, da einfach die Für und Wider aufzuzeigen. Und da eben im Grunde auch zu sagen, so sieht die Vorsorge aus. Mit dem und dem Versicherungszusatz oder. Aber im Grunde die Dinge immer verlaufen zu lassen und dann sie einem alten, uralten Muster wieder korrigieren zu wollen, das verstehe ich halt immer nicht. Oder das halte ich nicht für zielführend. Ja. Und dann denke ich, dass generell Gesetze und Steuern, Sachen, die, wie ich nannte, zum Selbstzweck verkommen sind, sollten einfach Begrenzung haben. Klassisches Beamtentum ist totaler. Was ist das noch? Was war das Ziel eines Beamten seinerzeit, als Beamtentum erfunden wurde? Ja. Und was ist jetzt unsere Realität? Ja. Also ich finde es auch wichtig, wenn Sachen einfach, dass man auch zukunftsfähig wird, indem man Dinge auf Zeit sich betrachtet. Eine Investition in einem Unternehmen oder in irgendeine neue Produktlinie oder Abteilung und, die macht man ja mit einem gewissen Ziel beim unternehmerischen Denken. Da will man in 1, 2 Jahren irgendwas erreicht haben. Ja, aber man will sich ja nichts ans Bein binden, was einen 30 Jahre blockiert und sich ins Gegenteil umwandelt und dann kriegt man es nicht mehr los. Und ich glaube, da haben wir gerade für Deutschen ein totales Thema, da flexibler zu sein und eben
Ja,
auch ein bisschen selbstloser.
Flexibler und selbstbewusster. Tolles Stichwort, Herr Enk. Das würde ich gerne an dieser Stelle so stehen lassen.
Bitte.
Danke für das Gespräch. Danke, dass Sie hier bei Wirtschaft im Osten mitgemacht haben und ein Bild gezeichnet haben, was Unternehmen brauchen und vor allen Dingen, worüber dieses Land und diese Gesellschaft auch viel intensiver reden sollte und sich vielleicht auch zurückerinnern sollte, um das Land voranzubringen. Danke, dass Sie mitgemacht haben, dass Sie dabei waren. Danke für das Gespräch, was ganz anders verlaufen ist, als ich erwartet und überlegt hatte, aber das ist ja meistens gut.
Ich hoffe sehr.
Vielen
Danke,
Dank.
Herr Brinkschuh.
Das war Wirtschaft im Osten zur Lage in Ostdeutschland, im Netz bei wirtschaftimosten.de und auf allen relevanten Kanälen.